Schön, seid ihr da. Ich bin Pastor in der FG Aarau. Für diejenigen, die mich nicht kennen, freue ich mich heute wieder mal dürfen, zweimal predigen. Wir haben das gehabt, zwei Jahre lang bei uns, bis zum Lockdown. Und deshalb haben wir als Gemeinde dürfen zügeln. Ich würde sagen, es hat doch Ähnlichkeiten mit eurem Raum hier, wie es jetzt bei uns aussieht. Ein bisschen grösser. Und jetzt im Kanton Solothurn, wo die FG Aarau daheim ist, ist eine etwas strengere Begrenzung noch. Und wir machen nicht 4-5 Gottesdienste pro Sonntag, sondern einfach nur noch Livestream. Umso wunderbarer, mal wieder Leute zu sehen in einem Gottesdienst. Schön, seid ihr da. Und ich möchte heute eine Predigt halten über einen Text, wo ihr vielleicht noch nie eine Predigt darüber gehört habt. Ich weiß nicht. Über Matthäus 1, 1 bis 17. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, lasst ihn euch ein, mit mir mitzulesen. Aus Matthäus 1, der Anfang. Da steht: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Zerach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachshon, Nachshon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotham, Jotham zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubbabel, Zerubbabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matthan, Matthan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das Evangelium von Jesus Christus, die Geschichte, die fängt an mit dem Wort «Es war einmal». Nein, eben gerade nicht. Es fängt nicht an mit «Es war einmal», mit «Es war einmal» fangen Märchen an. Mythen, Legenden, die uns durchaus einen wunderbaren Inhalt mitgeben können, wo man etwas daraus lernen kann, aber die nie passiert sind. Das Evangelium von Jesus Christus, oder jetzt auf uns bezogen, die Weihnachtsgeschichte, fängt an mit dem Stammbaum von Jesus und zeigt damit, das, was nachher kommt, ist wirklich passiert. Ein Märchen kann uns einen guten Rat mitgeben, eine Moral, so die Moral von der Geschichte. Das Evangelium hingegen sagt uns, was passiert ist. Das ist eine gute Nachricht, nicht ein guter Rat in erster Linie. Eine gute Nachricht, Evangelium, gute Botschaft, sagt uns, was jemand anders gemacht hat, was bereits passiert ist. Also ein Rat fordert mich auf, etwas zu tun. Eine gute Botschaft ist eine Nachricht über etwas, was jemand schon gemacht hat. Und entsprechend soll ich jetzt auf das reagieren. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Rat und dem Evangelium. Und ich glaube, der Unterschied ist absolut entscheidend. Viele Menschen halten die Weihnachtsgeschichte für eine wunderbare Legende, für eine schöne Geschichte mit einer guten Moral. Viele halten die Bibel für eine, ja, doch bedenkenswert, einige Teile zumindest. Wichtig, dass man das kennt und so. Als ein Ratschlag, so sollst du leben. Aber das ist komplett falsch. Die Bibel, die Weihnachtsgeschichte, fordert uns nicht in erster Linie auf, etwas zu tun. Josef und Maria, die Hirten, die Weisen, sind nicht in erster Linie gute Vorbilder für uns. Die Evangelienberichte zeigen uns nicht, was wir sollen tun, sondern was Gott da hat. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, das zu beachten. Ich habe den Eindruck, das ist der Knackpunkt, der grösste Knackpunkt für die Menschen von heute, das zu begreifen. Vielleicht auch das grösste Missverständnis vom Christentum. Ich durfte unseren Nachbar vom Gebäude ein bisschen unsere Räumlichkeiten zeigen, wo wir noch am alten Ort waren. Das ist nämlich, ich glaube, 2 Jahre her, ist unten im untersten Erdgeschoss ist jemand eingezogen, ein Bestatter. Das passt ja, wie immer gesagt, passt noch gut. Oben können wir Beerdigung machen und unten Bestatter. Nein, natürlich nicht so. Aber der hat einfach dort so ein paar Räume gemietet noch. Und ich durfte ihn durch unsere Räume durchführen. Und in meinen Augen ist er relativ jung für einen Bestatter. Vielleicht gut 40, aber das hat er wahrscheinlich von uns auch gedacht, dass wir relativ jung sind für einen Pfarrer. Und so sind wir gut ins Gespräch gekommen. Es war ein super, super Moment gewesen. Und er hat dann mir gesagt, dass er halte sich schon für einen guten Christ auch. Und ich habe ihn gefragt, ja, was er damit meint. Dann sagt er, ja, also mit dem Prunk vom Papst habe ich schon meine Mühe. Ich merke, er ist katholisch. Aber ich feiere auch Weihnachten. Und sonst ein paar Sachen aufzählt, wo durchaus man sagen, das sind gute Sachen, die er macht. Viel Gutes tun. Also er hält sich für einen guten Christ durch das, was er tut. Und jetzt darf man mich nicht falsch verstehen, ich habe nichts dagegen, wenn Menschen Gutes tun. Also super, oder? Auch wenn man mir Gutes tut, genial. Aber das macht uns nicht zu einem guten Christ. Das bringt uns nicht das ewige Leben, was wir Gutes tun. Und da müssen wir sehen, die biblische Botschaft ist radikal anders als alles das, was uns in den Religionen mitteilt wird oder in den Denksystemen der heutigen Welt. Da wird uns nämlich ständig gesagt, tue das und das und das, gang den 8-fachen Pfad, halte die 5 Pflichten, tu alle 613 Geh- und Verbote, gang beichten, leb vegan, fahr kein Diesel, tu nicht zu viel Flüge, halte alle Massnahmen von Corona, lege Masken an und so weiter. All die Sachen, die man heute tun muss. Und wenn man das macht, oder, dann bekommt man das Heil. Und das Heil, das besteht je nach Denksystem oder Religion eher in etwas Jenseitigem oder eher Diesseitigem. Bei den Religionen geht es häufig um das Heilen nach dem Tod. Und bei den Menschen heute, in unserem Denksystem, geht es häufig um das Heil, das man jetzt schon erlebt. Oder tue das, dann wirst du glücklich sein. Kauf dir das, dann wirst du glücklich sein. Mach das, dann wirst du angenommen von den anderen Menschen. Dann wirst du geachtet. Wenn du hingegen dich nicht an das haltest, wirst du geachtet. Tu es. Tu es. Das Problem ist einfach, man weiß nie so genau, wenn man genug gemacht hat. Und man weiß auch nicht, was denn genau passiert, wenn man mal das Gegenteil macht. Und die Bibel sagt uns, egal wie viel Gutes wir tun, es wird nie länger. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Aui. Das Evangelium teilt uns jetzt mit gegen all die Aussagen in diesen Denksystemen und in diesen Religionen, dass alles nur Gnade ist. Gnade heisst ja, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte, sondern ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Also habe ich es meinem Sohn, Ben, der ist 5, der hat bei mir in einem Buch, er fängt jetzt an zu lesen, selber so, nichts damit zu tun, im Kindesgehen, und fängt an zu lesen, so. Dann liest er da auf einem Buch, da steht Gnade. Papi, was heisst denn Gnade? Uiuiui. Dann habe ich gesagt, eben, das ist, wenn du ein Seich machst und du bekommst nicht, was du verdient hättest. Dann sagt er, Papi, bist mal wieder ein bisschen gnädig. Ja, genau. Also das ist ganz einfach, man bekommt nicht, was man verdient hat, sondern man bekommt, was man niemals verdient hätte. Das ist Gnade. Und die Bibel sagt uns jetzt, wir bekommen die Gnade, weil ein anderer bekommen hat, was er nicht verdient hat. Und nicht bekommen hat, was er verdient hätte. Und der andere ist Jesus. Jesus, der für uns das perfekte Leben gelebt hat. Und Jesus, der für uns gestorben ist. Jesus hat das perfekte Leben gelebt, das wir eigentlich erleben müssten, um vor Gott zu bestehen. Und er hat die Strafe getragen, die wir verdienen würden, weil wir eben nicht so leben, wie wir müssten leben, um vor Gott zu bestehen. Also Jesus hat für uns gelebt und ist für uns gestorben. Das ist Gnade, Evangelium. Und selbstverständlich hat diese Gnade erhebliche Folgen auf unser praktisches Leben. Aber zuerst einmal muss ich begreifen, es geht nicht um das, was ich tue, sondern es geht um das, was Jesus für uns da hat. So, jetzt habe ich ganz, ganz vieles gesagt, was nicht steht. Jetzt wollen wir noch ein bisschen schauen, was denn da steht in diesem ersten Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Und es steht da der Stammbaum von Jesus. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Und dann steht der Stammbaum. Ich weiss nicht, wie ihr eure Lebensgeschichte würdet anfangen, euren Lebenslauf, ob auch mit einem langen, langen Stammbaum, bis jetzt, weiss auch nicht, 14, 28, kann man zusammenrechnen, was ist es, 3 mal 14 gibt? 42, oder? 42 Glieder würden zurückgehen. Bei euch? Wahrscheinlich nicht, weil wir leben in einer sehr individualistischen Kultur. Da ist meine Geschichte wichtig. Mein Titel, meine Lebenserfahrung, meine Berufserfahrung, meine allgemeine Leistung. Das ist entscheidend heute. Und ich glaube auch, wenn der Matthäus das Evangelium von Jesus heute würde schreiben, würde er wahrscheinlich anders anfangen. Wahrscheinlich würde er schreiben, das ist das Buch von der Geschichte von Jesus Christus. Bereits mit 12 hat er mehr gewusst als alle Professoren von der damaligen Zeit. Mit knapp 30 hat er über 10'000 Follower gehabt. Und dann hat er 30 dokumentierte öffentliche Wunder da, mindestens 3 Menschen vom Tod auferweckt. Und am Schluss ist er nicht einmal richtig gestorben, sondern gerade darauf verstanden. Das wäre vielleicht so, wie der Matthäus das heute würde zusammenfassen am Anfang, Geschichte von Jesus. Aber in der damaligen Kultur, das war eine stärker gemeinschafts- und familienorientierte Kultur. Menschen, die aus dem Osten kommen, können sich das noch ein bisschen nachvollziehen. So eine Schamkultur, Familienkultur, gemeinschaftsorientierte Kultur. Und da war der Stammbaum so die Botschaft, das bin ich. Der Stammbaum, das bin ich. Heute tut man gerne Lebensläufe ein bisschen frisieren, vielleicht noch einen Doktortitel dazu oder so. Damals hat man ohne Witz Stammbäume frisiert. Zum Beispiel vom Herodes der Grosse weiss man, dass er einfach gewisse Leute aus seinem Stammbaum rausgelöscht hat, die er nicht mit ihnen verwandt sein. Also man sieht, Lebens, was für uns Titel sind, ist für damals ein Stammbaum gewesen. Und jetzt, wenn wir den Stammbaum von Jesus bei Matthäus lesen, dann fällt uns auf, wie schockierend anders der Stammbaum ist wie andere Stammbäume von der damaligen Zeit. Schockierend anders. Da sind zum Beispiel Frauen drin. Und jetzt unter uns gesagt, für uns wäre es ja schockierend, so einen Stammbaum ohne Frauen aufzustellen, oder? Für die damalige Zeit, das war total anders, war es schockierend, wenn man Frauen erwähnt hat im Stammbaum. Und sogar 5-mal wird die Frau erwähnt. Und jetzt können wir vielleicht mal kurz schnell zusammentragen. Welche Frauen werden denn erwähnt in diesem Stammbaum? Einfach ganz, ganz schnell reinrufen. Tamar? Ruth? Bathseba? Rahab? Maria, danke, sehr gut. Also, 5 Frauen werden erwähnt. Übrigens, 3 von diesen 5 waren Ausländerinnen. 2 Kanaaniterinnen und 1 Moabiterin, meinte ich. Genau. Und die Nationen, die haben damals im Volk Israel als unrein gegolten. Die haben einfach die falsche Rasse gehabt, würde man heute rassistisch ausdrückt sagen. Sie waren Kanaaniterinnen und Moabiterinnen. Und die Frauen in diesem Stammbaum erinnere an die hässlichsten, peinlichsten, unmoralischsten Vorkommnisse der Geschichte von Israel. Zum Beispiel Tamar. Wenn wir das so lesen hier, die Geschichte kennen von Tamar und Juda, wissen, der Juda ist zu einer Prostituierte gegangen, hat nicht gemerkt, dass es seine Schwiegertochter ist. Und hat mit ihr Zwilling gezeugt. Der Peres und der Serach. Und vielleicht hat er sich schon überlegt, warum erscheint im Stammbaum von Jesus der Serach. Jesus stammt ja gar nicht von dem ab. Aus dem Grund, weil Matthäus möchte zeigen, hey, aus so einer Familie kommt der Messias. Aus einer Familie, wo Inzest passiert ist. Oder dann haben wir die Rahab, eine Prostituierte. Aus so einer Familie kommt der Messias. Oder dann haben wir, jemand hat vorhin gesagt, Placebo. Placebo steht nicht in diesem Text drin. Sehr häufig denken wir, Placebo kommt vor, aber es steht nichts von Placebo. Es steht Frau des Uriah. Und da zeigt der Matthäus, schau mal, der grösste König von allen Zeiten vom Volk Israel. Die Person vielleicht Nummer eins in diesem Volk. Für die Juden, für das Volk Israel, der David, hat mit der Frau von einem von seinen 30 Helden, der das Leben verdankt hat, Ehe gebrochen. Und hat sie so vertuscht, dass er den zuvorderst an die Front geschickt hat und es sind noch ein paar andere mit ihm gestorben. Ein Mörder, ein Ehebrecher, von so einem stammt Jesus ab. Warum nennt der Matthäus diese Frauen? Warum sagt er den Namen von der Bathseba nicht? Um sie zu beschämen? Nein. Sondern um den David bloßzustellen. Und zu zeigen, aus dieser Familie, wo so etwas passiert ist, stammt der Messias ab. In diesem Stammbaum sind Ehebrecher, Ehebrecherinnen, Inzestbeziehungen, Prostituierte. Sogar die grössten männlichen Vorbilder vom Volk Israel, der David und der Judah, waren moralisch gesehen Versager. In diesem Stammbaum werden Gesetzesbrecher erwähnt. Frauen, Ausländer. Für diejenigen, die ein bisschen das kennen mit dem Tempo, die wissen, es hat so einen inneren Teil, einen äußeren Teil und so. Und die inneren Teile haben keine Frauen rein dürfen. Keine Ausländer. Und schon gar nicht Gesetzesbrecher. Also da werden Menschen erwähnt, die nach dem damaligen Verständnis haben müssen draussen bleiben. Keine Gemeinschaft dürfen haben mit Gott. Auf keinen Fall zur Familie Gottes dürfen gehören. Und der Matthäus zeigt auf, solche Menschen dürfen zur Familie Gottes gehören. Aus so einer Familie kommt Gott. Der Mensch wurde nicht Gott, Jesus Christus. Und wir sehen da dadurch, bei Jesus zählt nicht, was für einen Stammbaum ich habe. Bei Jesus zählt nicht, was für Titel, Berufserfahrung und Leistungen ich habe. Jetzt übertreibt auf uns. Bei Jesus zählt nicht einmal, wie viele Sünden ich in meinem Leben schon gemacht habe. Bei Jesus ist es nicht so, dass die Guten rein dürfen und die Bösen müssen draußen bleiben. Sondern bei Jesus kommt nur rein, wer Gnade erlebt. Gnade Gottes. Jemand hat mal gesagt, Matthäus 1 ist das große Zeugte Kapitel. Die Gnade Gottes ist so groß, dass jeder Gezeugte ein Zeuge dieser Gnade werden kann. Und mir ist innig, ich war in einer Schule mit anderen Pastoren. Beim Mittag steigt der Pastor, der uns eingeladen ist, auf, geht zum Koch her und sagt, danke, dass du für uns gekocht hast. Und ich glaube, ich darf das so sagen. Du hast gesagt, der XY war vor 5 Jahren noch Satanist. Und jetzt kocht er hier für die Pastoren. Das war für mich so ein Beispiel. So ein Moment, wo ich gemerkt habe, zur Familie Gottes kann jeder gehören. Jeder darf die Veränderung erleben. Das Evangelium verändert. Der Stammbaum von Jesus, der endet mit Jesus, der da heißt Christus. Aber eigentlich geht der Stammbaum noch weiter. Bis heute. Denn jeder von uns kann zu diesem Stammbaum dazugehören heute. Kann zur Familie Gottes dazugehören. Jesus hat mal gesagt, Markus 3, 33 bis 35, dass diejenigen, die den Willen von Gott tun, zu seiner Familie gehören. Wenn wir unsere Sünden bekennen, Jesus als unser Herr annehmen im Glauben, dann ist es so, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und er fügt uns automatisch durch das in die Familie von Gott. Johannes 1, 12. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Egal wie unsere Familiengeschichte, unsere Prägung aussieht, wir dürfen zur Familie von Gott gehören. Und schau, deine Familiengeschichte, deine Prägung, ja, ist entscheidend gewesen. Es hat dich geprägt, wie du aufgewachsen bist. Es prägt dich bis heute, in was für eine Familie du zur Welt bist gekommen. Deine Eltern haben dich geprägt. Ich denke an eine über 30-jährige Frau, die hat seelsorgerliche Unterstützung gewünscht. sie hat gesagt, ich schaffe es nicht, jeden Tag Bibel zu lesen oder regelmäßig Bibel zu lesen. Und ich habe gefunden, gut, reden wir mal ein bisschen zusammen. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es in ihrem Leben gar kein Ritual und Gewohnheiten gibt. Nichts. Nicht einmal regelmäßig Zähne putzen hat sie geschafft. Und ich habe dann gefragt, wie ist das bei deinen Eltern und in deiner Kindheit gewesen? Und die haben gesagt, wir haben keine Gewohnheiten gehabt. Auch meine Eltern schaffen es nicht, Regelmäßigkeiten zu haben. Kein regelmäßiger Beruf und nichts. So. Merken, es prägt. Sie haben sie so erzogen. Und ich denke an eine Frau, die hat als Kind keine Liebe von den Eltern bekommen. Das ist so unnahbar. Oder ein Mann, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat er schon mit 9, 10 ein Päckchen Zigaretten pro Tag geraucht. Heute starker Kettenraucher. Die Eltern haben auch schon geraucht. Es prägt. Es ist ganz klar, unsere Genetik, unsere Veranlagung, die prägt uns. Die prägt unseren Körperbau, die prägt unsere Psyche, die prägt unsere Intelligenz, die prägt auch Krankheiten. Vielleicht hast du Erbkrankheiten, was deine Eltern gehabt, Schwachheiten. Genetik prägt uns. Wir haben 3 Kinder, der Ben, Zoe und der Tim, die sind 5, 3 und 1 im Moment. Und wo der Ben auf die Welt kam, haben alle gesagt, oh, der Ben, der gleicht dir, ja, Mann, das heißt, dir 1:1 bist du das. Und ich habe gedacht, wow, cool, ich finde ihn mega herzig, super Kompliment so. Naja, und bei der Zoe haben alle gesagt, wow, wie die Mutter, wie das Debbie, 1:1 so. Beim Team tönt es ein bisschen ähnlich wieder, gleicht wieder ein bisschen mehr. Und ich dachte, cool für mich, oder so. Aber hoffentlich sagen sie das dann meinen Kindern nicht, wenn sie mal Teenager sind. Ich glaube nicht, dass sie ständig hören, du gleichst im Alter, deinem Vater und so, sondern lieber nicht, oder? Aber ich sage einfach, sie können nichts dafür, meine Kinder, dass sie mir gleichen. Das ist vielleicht bei dir auch so. Also Genetik prägt uns. Aber auch unser Umfeld hat uns geprägt. Deine Schulklasse, deine Lehre, dein Beruf, wo du drin bist, dein Arbeitsumfeld, deine Familie, deine Gemeinde, dein Pastor oder wer auch immer, prägt dich oder hat dich geprägt. Ich bin überzeugt, wenn wir ins Gespräch kommen, länger, und du würdest mir ein bisschen erzählen, in was für eine Familie du bist aufgewachsen, was bei euch wichtig war, welche Ansichten man hatte. Wenn du mir sagst, was für einen Beruf du hast, was für Freunde, was für eine Gemeinde und so weiter. Ich glaube, ich könnte ganz, ganz vieles schon wie voraussehen, was du als Ansichten hast. Ich bin überzeugt, gewisse Ansichten, Verhaltensmuster, die könnte man auch bei den eigenen Eltern entdecken. Und das wird spätestens im Umgang mit den eigenen Kindern ja mega sichtbar. Also, bei mir ist es auch so, ich dachte, so werde ich dann mal nie reagieren, wie meine Mami oder mein Papi. Und jetzt bei den eigenen Kindern denke ich, wow, so hat meine Mama ja damals auch da mit mir. Und man merkt, es prägt. Deine Geschichte hat dich geprägt. Deine Familie hat dich geprägt. Im Guten wie im Negativen. Und jetzt kommt die wunderbarste Botschaft von der Bibel und die sagt uns, deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen. Durch Jesus Christus gehören wir zu einer neuen Familie. Jesus vergibt alles, was wir verbockt haben. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft nicht bestimmen. Und in Jesus Christus bekommst du eine neue Identität. Du bist nicht primär ein Kind von deinen Eltern, sondern primär ein Kind von Gott. Das ist richtig. Unsere Geschichte, vor allem unsere Familie, hat uns geprägt. Aber unsere Geschichte vermag uns nicht festzulegen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Prägung ist nicht Festlegung. Wenn deine Eltern rauchen, musst du wegen dem nicht auch rauchen. Wenn sie deiner Familie unüblich war, anderen ein Kompliment zu geben und es dir darum heute schwerfällt, anderen ein Kompliment zu geben, dann muss das nicht so weitergehen. Die Familie prägt, aber es bestimmt mich nicht. Es vermag mich nicht festzulegen. Und so möchte ich euch heute ermutigen, mal darüber nachzudenken, warum dir tut, was dir tut. Das kann man dem mal einfach andere Menschen lassen, ins eigene Leben reinreden. So deckt man auch dunkle Flecken. Und man merkt, dann Veränderung ist möglich. Nämlich dann, wenn ich mir bewusst werde, was ich für eine Prägung habe, kann ich einen anderen Weg einschlagen. Ich behaupte, dass wenn wir uns unserer Prägung nicht bewusst sind, dann sind wir wie festgelegt darauf, so zu denken, wie man halt denkt. So zu leben, wie man halt uns angeleitet hat. Aber sobald wir uns bewusst werden, aha, ich reagiere also, ich handle so, weil wir uns dann bewusst werden, kann man bewusst auch einen neuen Weg einschlagen. Eine neue Prägung. Und die bekommen wir, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten und vor allem in der neuen Familie, im Umgang miteinander. Ich möchte euch ermutigen, euch auf eure Familiengeschichte einzulassen. Ich möchte aber an dieser Stelle auch eine Warnung mitgeben. Wenn man sich nämlich mit der eigenen Geschichte befasst, wird man auf Sachen stoßen, die man am liebsten sich nicht mehr daran erinnern möchte. Die einfach nur wehtun. Vergangenheit. Es wird Sachen geben, wo man denkt, ich wünschte mir, es wäre anders. Vielleicht bist du in deiner Familie mega vernachlässigt worden. Mit allen anderen lieber gehabt. Oder bevorzugt. Da war viel Neid rum. Vielleicht denkst du jetzt, ja, nie bin ich gelobt worden. Nie hat man mich liebevoll angesprochen. Nie. Es gibt Sachen, die dir bestimmt Mühe machen. Ich bin aufgewachsen in einer kinderreichen Familie, drei jüngere Geschwister. Und bei der Klasse immer belächelt worden, ausgelacht worden wegen dem. Ich weiss heute auch nicht so genau, warum das vor 20, 30 Jahren so ein Problem war, wenn die Familie noch mehr Kinder hatte als nur 2,3 Kinder oder so. Aber ich bin da immer ausgelacht worden, mit miesen Sprüchen unter der Gürtellinie, ganz, ganz heftig, wie Kinder halt so sind. Und dann sagt mir meine Mami, oder unsere Mami sagt uns, als ich 9 war, ich bin noch mal schwanger. Ich dachte, nein, nur das nicht. Das 15. auf die Welt gekommen. Ganz ein cooler Brütsch. Und unterdessen ist er auch über 20. Super. Aber damals habe ich das nicht so gefunden. Es hat weitere Sprüche gegeben, Oberstufe. Ich erinnere mich an Sprüche wie Kradol für Kinderzucht AG und all so sättige Sachen. Ich dachte, ich wünschte, es wäre anders. Oder meine Zähne. Oder vielleicht auch bei dir ein Glatzen oder was auch immer, wo darüber gewitzelt wurde. Man denkt, ich habe nichts dafür. Ich wünschte, es wäre anders. Ich bin auch immer ausgelacht worden wegen meinem Dialekt. Ich weiß nicht, ob ihr schon herausgefunden habt, was das für ein Dialekt ist. Meine Eltern sind Thurgauer. Ich bin aufgewachsen im Kanton Freiburg, im Sensebezirk, bei den Seesler. Ich war sehr bernorientiert und hätte mir gewünscht, so ein schön reines Berndeutsch zu haben. Jetzt bin ich in Aarau und unter uns gesagt, die Aargauer haben keinen Dialekt. Das darf man aber nicht sagen. Die sind einfach ein bisschen Luzern, Bern, Zürich und Basel. Gemischelt. Sagen sie nicht. Und da fühle ich mich mega wohl. Da habe ich jetzt noch selten einen dummen Spruch gehört über den Dialekt. Aber sobald ich wieder im Kanton Bern fliege, oh, du redest wüst so. Ja. Genau. Das tut auch weh. Vielleicht hast du auch so Punkte in deinem Leben, wo du denkst, ich wünschte, es wäre anders. Wie gehen wir da damit um? Ich möchte zwei Sachen mitgeben. Erstens, annehmen, was Gott bewusst zugelassen hat in unserem Leben. Annehmen. Sogar dankbar sein. Nicht für das an sich, aber was Gott damit hat können tun. Nimm es an. Denk daran, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, um dich zu versöhnen mit sich, aber auch mit deiner Geschichte. Nimm es an. Und das Zweite, vergeben. Vergib denen, die an dir sind schuldig geworden, dass sie ziemlich sicher deine Eltern, auch deine Geschwister, wer auch immer, vergib. Lass los. Schaut, wenn wir nicht loslassen, dann wird unsere Vergangenheit, unsere Zukunft immer bestimmen. Aber sobald wir dankbar annehmen, was Gott bewusst zugelegt und vergeben denen, die uns schuldig wurden, wird unsere Vergangenheit, unsere Zukunft nicht mehr bestimmen. Sag es noch einmal. Wenn wir nicht loslassen, wird unsere Vergangenheit, unsere Zukunft bestimmen. Immer wieder. Gegen wenn wir sagen, ich lasse los und bin dankbar, dann wird unsere Vergangenheit, unsere Zukunft nicht mehr bestimmen. Ich weiss von Menschen, bei denen ist die grösste Wut aufgekommen, die sie an ihre Familie gedacht haben. Denk an eine Frau, Familienkontakt radikal abgebrochen. keinen Kontakt mehr gehabt mit den Eltern seit vielen, vielen Jahren, mit den Geschwistern. Nein, mit dieser Familie, die ich nichts zu tun habe. Und dann kommt sie zum Glauben an Jesus Christus. Hat Jesus ihre Familiensituation damit gerade verändert? Nein, es war immer noch die genau gleich schwierige Familie. Immer noch kein Kontakt. Hat Jesus ihre Wut und den Groll genommen auf die Familie? Auch nicht gerade sofort. Und dann ist etwas Spannendes passiert. Plötzlich, nach ein paar Jahren, hat die Frau in der Gebetsgemeinschaft der Gemeinde gedankt für die neue Familie, die sie gefunden hat. Und dann noch ein bisschen später konnte sie plötzlich auch danken für die eigene liebliche Familie. Das ist Evangelium. Zu sehen, dass ich ja auch schuldig geworden bin. Zu vergeben und dankbar anzunehmen, was Jesus zugelegt hat. Zusammengefasst habe ich heute drei Punkte mitgegeben. Erstens, das Evangelium ist kein guter Rat, sondern eine gute Botschaft über das, was jemand anders für uns gemacht hat. Das Zweite, das Evangelium ist schockierend. Schockierend anders. Da gehören Menschen zur Familie Gottes, die würden wir nicht in unserer Familie haben. Die sind eigentlich draußen. Und wir sehen, wir alle dürfen drin sein, nur aus Gnade. Und das Dritte noch, wir alle dürfen zur Familie Gottes gehören. Unsere Vergangenheit muss unsere Zukunft nicht bestimmen. Nämlich dann, wenn wir dankbar annehmen, was Gott zugelassen hat, und wenn wir denen vergeben, die uns schuldig werden. Ich wünsche euch immer wieder auch Versöhnung, auch mit der eigenen Geschichte. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du für mich und für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Danke dir für das Evangelium, das so wunderbar ist. Und ich wünsche mir, dass wir das Evangelium immer noch tiefer verstehen. Nochmal tiefer und noch tiefer. Und erkennen, wie wunderbar es ist. Und dass es alles in unserem Leben verändert. Alles. Und Jesus, ich bitte dich jetzt besonders für Menschen, die da sind, die merken auch, ja, in meiner Familiengeschichte ist nicht alles super rosig. Da ist viel Verletzung rum, Enttäuschung, Negatives, negative Prägung. Vielleicht auch Mangel. Vielleicht ist man selber ein grosses Opfer gewesen. Ist zu kurz gekommen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du reinkommst in die Familiengeschichte. Versöhnung schenkst. Frieden. Freiheit. Jesus, hilf uns, loszulassen, damit unsere Vergangenheit, unsere Zukunft nicht bestimmen muss. Danke, Jesus, dass wir zu deiner Familie gehören. Amen.